Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Aller Anfang ist schwer.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Einen Garten zu planen macht einfach nur Spaß. Ich liebe diesen kreativen Prozess. Sich Ideen zu suchen, Inspirationen, mein Moodboard, meine Bildersammlung wird immer dicker und dicker. 38.000 Ideen, die ich alle super finde. Ich gucke bei meinen Freunden, was haben die im Garten gemacht. Schau mal auch bei meinem Nachbarn rüber, was geht, was ist möglich. Dieser kreative Prozess der Gartenidee-Findung und die dann anschließend auch noch in die Planung umzusetzen, ist mir mein schönster Teil. Ich mache das total gern und ich denke, du wirst mir zustimmen, egal ob nun als Landschaftsarchitekt wie ich oder als Hobbygärtner, einen Garten zu planen ist ein wunderbarer, kreativer Prozess. Zum Ende dann einen fertigen Gartenplan zu haben, egal ob in Papierform, digital oder auch nur im Kopf, dann yippie-yay, ab in die Umsetzung. Los geht's. Das bedarf schon mal ein bisschen Zeit, bis du da deine Gartenidee gefunden hast. Das ist auch total in Ordnung. Aber was ist mit deinem Garten während dieser Zeit? Was ist mit deinem Neubaugrundstück, während du planst? Du hast einen verwilderten Garten übernommen. Was passiert denn damit, während du kreativ bist? Lässt du den Garten einfach alleine? Ich habe dir in dieser Podcast-Folge Ideen und Vorschläge mitgebracht, während du in deiner Planungsphase bist. Was machst du mit deinem Garten in dieser Zeit, in diesem Zeitraum vor Baubeginn? Ich habe mir Gedanken zu drei Gartentypen gemacht. Erstens, was kannst du tun, wenn du einen Garten übernommen hast? Als nächstes, was gilt es in einem Neubaugarten zu beachten? Und drittens, was macht man mit einem total verwilderten Garten? Viel Spaß! Starten wir auch gleich rein. Erstes Beispiel, der angelegte Garten. Ob nun von dir bereits angelegt und du überlegst, ob du komplett den Garten neu umbauen möchtest oder du hast einen vorhandenen Garten übernommen. In diesem Garten gibt es Bäume, Sträucher, Rasen, Staudenbeet, Zaun, Gartenhäuschen, das volle Programm. Während deiner Planungsphase solltest du diesen Garten bitte nicht vernachlässigen. Im Gegenteil, du kannst ihn gezielt auf das Glow-Up vorbereiten. Was solltest du tun? Als allererstes Bestandsaufnahme und Erhaltung deines Gartens. Dokumentiere den aktuellen Zustand. Kannst dir gerne Fotos machen, notiere dir gegebenenfalls, welche Pflanzen du da im Garten hast. Bewerte das auch, welche Pflanzen findest du gut, welche Stauden findest du wertvoll. Markiere diese Pflanzen, mach eine klassische Bestandsaufnahme. Was hast du da im Garten? Was findest du gut? Was ist vielleicht eingegangen in der Zeit? Was kann behalten werden? Was kann weg? Zum Thema Bestandsaufnahme habe ich auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht. Das ist die Episode 58. Die heißt Einen Garten übernehmen. Erste Maßnahmen. Hör da doch gerne mal rein. Wenn du planst, mit einem Gartenlandschaftsbaubetrieb deinen Garten umzubauen, dann solltest du Pflanzen, die du behalten möchtest, auf jeden Fall markieren, damit sie bei späteren Arbeiten geschützt werden. Auch solltest du die Pflege deines Gartens zumindest minimal aufrechterhalten. Du willst ja dieses Stück Land später weiter bewirtschaften, begärtnern. Wenn du in dieser Zeit Giersch, Quecke und Co. einfach hast machen lassen, was sie wollen, dann zahlst du später dafür die Zeche. Hast du Rasen, dann bitte weiterhin regelmäßig mähen. Ist es draußen trocken bei dir im Garten, bitte weiterhin gießen. Auch wenn du noch in der Planungsphase bist, kannst du jetzt schon beginnen, deinen Boden zu verbessern. Du kannst auch jetzt schon anfangen, einen Kompost anzulegen, den Boden zu verbessern. Hast du dann schweren Lehmboden, dann kannst du jetzt schon Sand und Kompost einarbeiten. Du kannst verdichteten Boden lockern. Du kannst mit Zwischenbegrünungen arbeiten, Phacelia, Raps, Senf und Co. Die kommen für eine Vegetationsperiode, siehst du die bei dir im Garten aus. Die werden ihre Wurzeln in den Boden wachsen lassen, lockern den wunderbar auf, reichern den Boden an. Eine Zwischenbegrünung ist immer eine gute Wahl, wenn du eine Vegetationsperiode überbrücken möchtest. Du kannst deinen Garten auch jetzt schon auf den Umbau vorbereiten. Alle Pflanzen, alle Strukturen, die definitiv weg müssen, weil alt, kaputt, abgestorben, krank, egal ob jetzt Pflanze, Zaun, Garten, Haus, die können jetzt schon weg. Wenn du das in Eigenleistung machst, dann spart das definitiv auch Geld. Zudem schafft das dann schon mal Platz für die spätere Umsetzung und es hilft dir auch, es gibt dir eine bessere Vorstellung der verfügbaren Fläche bei dir im Garten. An dieser Stelle sagst du jetzt, Jessica, da draußen ist Winter. Wie soll ich denn ohne Blätter erkennen, ob eine Pflanze noch gesund ist, noch lebt oder ob die tatsächlich eingegangen ist? Kannst du mir da helfen? Sag ich dir ja, es gibt tatsächlich einen ganz einfachen Kniff. Dafür brauchst du im idealen Fall eine scharfe Gartenschere, aber es reicht tatsächlich auch ein Schlüssel oder irgendein anderes Gerät, mit dem du ein bisschen schaben kannst. Wie gesagt, die scharfe, saubere Gartenschere wäre hier ideal. Dann gehst du zur Pflanze deiner Wahl und kratzt ganz vorsichtig die oberste Rindenschicht an. Ist das Gewebe, was du dann da freilegst, grün? Dann ist diese Pflanze definitiv an dieser Stelle lebendig. Ist das Gewebe aber braun, dann ist zumindest dieser Ast von der Pflanze nicht mehr lebendig. Dann kannst du noch eine Kontrollprobe machen. Mach das am besten unten an der Pflanze. Wenn sie unten ebenfalls grün ist, dann kannst du davon ausgehen, diese Pflanze, die lebt. Diese Methode gilt natürlich nur für Gehölze. Was kannst du noch im Garten vorbereiten? Alle Materialien, die du behalten möchtest. Vielleicht hast du da ja schöne Findlinge, alte Klinkersteine, andere Materialien, die du später verwenden möchtest, die kannst du jetzt schon sammeln und lagern. So nutzt du deine Planungszeit sinnvoll und kannst deinen Garten auf seine Umgestaltung vorbereiten. So, Bestandsaufnahme ist gemacht. Alles wurde gesichtet, alles das, was abgestorben ist, alle kaputten Pflanzen, die sind raus aus dem Garten. Das alte Gartenhäuschen, das ist jetzt auch weg, das war nur noch Schrott. Alle Materialien, mit denen du arbeiten möchtest, die noch gut sind, die stehen fein säuberlich gestapelt zum Einsatz bereit. Was ist denn jetzt mit den weiteren noch vorhandenen Strukturen? Mit der schönen Strauchgruppe da hinten? Mit dem knorrigen Apfelbaum dort auf der Wiese? Mit diesem kleinen Natursteinmäuerchen hier direkt am Teich? Du kannst die Zeit der Planung, also vor Baubeginn, auch nutzen, abzuwägen, ob und wie du diese vorhandenen Strukturen in den Garten integrieren kannst. Ja, vielleicht ist dieser Apfelbaum nicht deine bevorzugte Sorte, aber er sieht doch schön aus. Er ist so schön knorrig gewachsen, passt dem einen Verjüngungsschnitt, dann wird er auch wieder neu austreiben und dir jedes Jahr Freude machen. Ja, und vielleicht hättest du dort kein Natursteinmäuerchen hingesetzt, aber es passt doch eigentlich ganz gut da an die Wasserstelle. Es macht Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie du die vorhandenen Strukturen integrieren kannst. Auch ein großer Baum, der ist ganz schnell abgehackt. Aber so ein großer Baum, der ist nicht mal eben nachgepflanzt. Klar, das geht natürlich. Du kannst wirklich große Bäume kaufen und bei dir im Garten pflanzen. Das ist nur sehr aufwendig, sehr teuer. Bestimmte Elemente, Strauchgruppen, Bäume, die kannst du in deine Planung integrieren. Vielleicht kriegt der Weg dann einfach einen Schwung nach links und nicht nach rechts. Dann kann der Apfelbaum, der da steht, erhalten bleiben. Der Sitzplatz, vielleicht kann der ja 2 Meter dann in die andere Richtung weichen. Dann kann die Strauchgruppe, die da schon so schön eingewachsen ist, erhalten bleiben. Jetzt fragst du mich an dieser Stelle, Jessica, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn bestehende Strukturen bei mir im Garten, in meiner Gartenplanung integrieren? Dann kann ich dir den Tipp geben, plane als allererstes deinen Wunschgarten mit all deinen Ideen, deinen Inspirationen, mit Glitter und Flitter. Dann legst du über diese Idealvorstellung deinen Bestandsgarten. Das, was wertvoll ist, das, was du erhalten möchtest und passe hier und da deinen Entwurf an den Bestand an. Behalte große Bäume oder auch Mauern und Terrassen, wenn die nicht komplett unpassend sind. Du hast nämlich dann den Vorteil, die prägen deinen Gartenraum. Es wäre auch sehr aufwendig, sie zu ersetzen, kannst also hier auch noch den ein oder anderen Taler sparen. Kleinere Dinge, Wege, Stauden, die kannst du leichter anpassen. Wenn du zudem schnell einen nutzbaren Garten möchtest, dann gibt es total praktische Gründe für die Übernahme von deinen vorhandenen Pflanzen. Wenn du deinen Wunschgarten aufgezeichnet hast und du legst dann deinen Bestandsplan oben drüber, selbst wenn du dann hier und da Anpassungen vornehmen musst, dass eine Blumenbeet dann verschoben wird, der Sitzplatz 1-2 Meter zur Seite weicht, schmälert das aber nicht deine Grundidee. Die Grundidee deines Gartens. Die Essenz, die wird funktionieren, auch wenn du Anpassungen vornehmen musst, um den Bestand dort zu integrieren oder auch in 2-3 Jahren, wenn du feststellst, dass du vielleicht für diese Gartenecke eine andere Nutzung haben möchtest. Das Kinderspiel, was in dieser Ecke war, das ist jetzt nicht mehr notwendig, weil dein Junior mittlerweile Auto fahren kann, dann braucht er keine Sandkiste mehr. Die Grundidee lässt es zu, dass dieser Bereich dann anders genutzt wird. Es ist sehr gut möglich, Bestandspflanzen in eine neue Gartenplanung zu integrieren. Die Grundidee wird erhalten bleiben. So, gehen wir weiter. Gleiche Fragestellung in Bezug auf einen leeren Neubaugarten. In so einem komplett leeren Garten, da hast du eine ganz andere Ausgangssituation und kannst die Planungszeit noch strategischer nutzen. Mach als allererstes eine Bodenanalyse, damit du weißt, was du da im Garten hast. Du hast ja keine Zeigerpflanzen, da ist vielleicht aufgeschüttetes Material. Was ist da? Was liegt da bei dir im Garten? Neubauböden, die sind oft durch Baumaschinen stark verdichtet. Da sind die schweren Bagger hin und her gefahren und haben den Boden zusammengedrückt. Ich habe dazu auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Probleme im Neubaugarten? Hör da gerne mal rein. Du kannst jetzt, während du in deiner Planungsphase für deinen Garten steckst, mit der tiefen Lockerung bei dir im Garten beginnen. Auch hier kann ich dir die Zwischenbegrünung sehr ans Herz legen, besagte Facilia und Co. Die kannst du für kleinen Taler erwerben, im Garten dort aussehen. Während du dann in deiner kreativen Phase bist, in deiner Planungszeit, machen dann Senf und Facilia draußen ihre Arbeit, werden blühen, werden wachsen, werden dir den Boden lockern und ihn verbessern. Warum ist es wichtig, dass der Gartenboden gelockert wird? Ich meine damit jetzt nicht die oberste Schicht Mutterboden, du kannst dazu auch gute Gartenerde sagen. Ich rede von der Schicht darunter. So eine Oberbodenschicht, die ist zwischen 10 max 30 cm stark und darunter kommt dann der Boden. Vielleicht ist das ja dein Bestandsboden, der auch während der ganzen Bauzeit da lag. Nach Beendigung des Hochbaus wurde da einfach nur ein bisschen gute Erde drüber gezuckert, damit der Rasen dort gut wachsen kann. Der Boden darunter, der wurde durch das Gewicht der Baufahrzeuge zusammengequetscht. Wie kannst du dir das bildlich vorstellen? Ein Biskuitboden für so einen schönen Tortenboden. Der ist ja ganz luftig, locker, weich. Jetzt wirf da mal so ein 20 Kilo Fotoband oben drauf und lass den da mal ein halbes Jahr drauf liegen. Den Biskuitboden, den kannst du vergessen. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem Boden auf einer Baustelle. Verdichteter Boden im Garten verursacht gleich mehrere wirklich schwerwiegende Probleme. Als allererstes Staunässe. Verdichteter Boden kann Regenwasser nicht mehr richtig aufnehmen und ableiten. Das Wasser sammelt sich an der Oberfläche oder in den oberflächennahen Schichten und dann hast du dauerhafter einen feuchten, vielleicht ja sogar sumpfigen Rasen bei dir im Neubaugarten. Es ist gleichzeitig dann auch eine mechanische Barriere. Wurzeln, die können sich nicht durch den harten, verdichteten Boden durcharbeiten. Die bleiben in diesen oberen Zentimetern gefangen, können sich nicht richtig ausbreiten. Das sieht man auch ganz oft an neu gepflanzten Hecken, die wachsen überhaupt nicht. Die stehen dann in so einer Art Blumentopf, da in diesem verdichteten Boden, haben auch ein bisschen Erde zum Anwachsen bekommen, zu beiden Seiten und unten drunter ist einfach super harter Boden. Da kommen die nicht durch. Gerade als junge Pflanze, wo du dich noch nicht wirklich etabliert hast, musst du da enorme Anstrengungen investieren, auch wenn Dünger ausgebracht wird. Die Wurzeln der Pflanzen, die können die nicht richtig erreichen und aufnehmen. Die Bodenorganismen, deine wichtigen Gartenhelfer, die können in verdichteten Böden nicht leben und dementsprechend auch nicht arbeiten. Dadurch fehlt die natürliche Bodenlockerung und die Humusbildung. Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze, die Nährstoffe für Pflanzen überhaupt erst verfügbar machen, auch die leiden unter Sauerstoffmangel, das ist da unten auch noch. Das hat langfristige Folgen für deinen Garten. Schwaches Pflanzenwachstum, dein Rasen wird lückig, Sträucher kümmern nur vor sich hin, Bäume entwickeln sich schlecht. Da das Wasser nicht versickern kann, verstärkt sich der oberflächliche Abfluss und Erde kann weggespült werden. Es ist eine einzige Matschepatsche. Sanierung im Bestand, ja diesen verdichteten Boden nachträglich zu lockern, ist aufwendig, kostenintensiv. Oft muss maschinell tief gelockert werden, manchmal auch neuer Boden eingearbeitet werden. Deswegen ist es wichtig, am besten schon während der Bauphase den Gartenboden vor schweren Maschinen zu schützen oder nachträglich fachgerecht auflockern. Du solltest aber auch an Erosionsschutz denken. Auf so einem kahlen Boden, besonders in Hanglage, da droht dir Erosion. Also auch hier wieder der Griff zur Zwischenbegrünung, zur Zwischensaat, zur Gründüngung. Das schützt deinen Boden, bessert die Struktur und am Ende der Vegetationsperiode wird das einfach untergegraben. So, ich möchte diese Podcast-Folge nutzen, um einmal das hohe Lied der Zwischenbegrünung zu preisen. Das haben viele gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Eine Zwischenbegrünung hat viele Vorteile, wenn man eine Zeitspanne im Garten überbrücken möchte. Sei es für den kreativen Prozess der Planung, sei es, weil einfach jetzt noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, den Neubaugarten anzulegen, weil man gerade alles Geld in die neue Küche investiert hat. Es gibt einfach Situationen, da muss der Garten erstmal warten. Offener Boden im Garten überhaupt ist nicht gut. Die Natur wird offenen Boden begrünen und das ganz schnell, das ist die Aufgabe der Natur, das ist der natürliche Prozess. Wenn du das bei dir im Garten nicht haben möchtest, kann ich dir eine Zwischenbegrünung nur ans Herz legen. So eine Zwischenbegrünung, und ich werde auch gleich noch ein paar Beispielpflanzen aufführen, bringt dir zahlreiche Vorteile für deinen Boden, für deinen Garten und die Umwelt. Der Boden, der wird nämlich durch die Wurzeln gelockert, das verbessert die Bodenstruktur. Ganz wichtig, wenn du einen Neubaugarten hast, während gleichzeitig der Boden vor Erosion durch Wind und Wetter geschützt wird. Nährstoffe werden im Boden gehalten, vor Auswaschung geschützt, besonders der Stickstoff bleibt so für deine Folgekultur, sei das jetzt Staudenbeet, sei das Gemüsebeet, bleibt verfügbar. Unter den Zwischenbegrünungspflanzen gibt es sogenannte Leguminosen. Die können zusätzlich Stickstoff aus der Luft binden und den Boden damit anreichern. Das Bodenleben wird durch diese kontinuierliche Durchwurzelung der Pflanzen aktiviert, gefördert, während Unkräuter durch die Konkurrenz der Zwischenfrucht oben, also der Pflanze, unterdrückt werden. So eine grüne Bodenbedeckung, so eine Zwischenbegrünung, gerade wenn du da einen noch komplett leeren Neubaugarten hast oder eine offene Stelle bei dir im Garten, das ist Lebensraum für nützliche Insekten und hilft deinem Boden. So, mit welchen Pflanzen kannst du arbeiten? Da wäre als allererstes die große Gruppe der Leguminosen, das sind ja die Stickstoffsammler. Da wäre der Rotklee, der Weißklee. Mit Lupinen kannst du auch arbeiten. Die haben eine tiefe Pfahlwurzel. Die lockern dir den Boden. Die mobilisieren Phosphat. Sind gut für leichte, für saure Böden. Aussaat, März bis August. Als nächstes die Kreuzblütler. Senf, Ölrettich. Der ist richtig gut. Der hat eine richtig tiefe Pfahlwurzel. Bis 2 Meter tief kommt er da bei dir in den Boden rein. Speichert Nährstoffe, bricht wirklich Verdichtungen auf. Juli bis September wird er ausgesät. Geeignet für im Grunde genommen alle Böden. Natürlich fehlen in dieser Liste, darf der Bienenfreund nicht, Phacelia. Wunderbare blaue Blüten, ist einjährig, bei uns nicht winterhart. Eine hervorragende Bienenweide, richtig gut auch für deinen Boden. April bis September kann der ausgesät werden. Super anspruchslos, auch für trockene Böden geeignet. Sonnenblumen gehen natürlich auch. Helianthus. Haben auch eine richtig tiefe Pfahlwurzel, brauchen aber viel Wasser, lockern den Boden, mobilisieren Nährstoffe. April bis Juli werden die ausgesät, sind für warme, tiefgründige Böden geeignet. Aber Sonnenblumen sind nicht günstig. Die ein oder andere Zwischenbegrünung, da kannst du eher einen Taler sparen, als wenn du mit Sonnenblumen arbeitest. Ringelblumen gehen auch, Calendula officinalis, haben eine lange Blütezeit. Bienenweide, März bis September kannst du dir aussehen. Anspruchslos, auch für ganz arme Böden kannst du mit Ringelblumen arbeiten. Du kannst aber auch fertige Mischungen kaufen, die funktionieren auch. Guck einfach, welchen Zweck willst du mit deiner Zwischenbegrünung erreichen. Dann kannst du dir eine entsprechende Mischung zulegen. So, gehen wir weiter. Du hast auch jetzt schon die Möglichkeit, grundlegende Infrastruktur in deinem Garten zu verlegen. Wichtige Leitungen für Bewässerung, Beleuchtung. Dein Boden ist jetzt noch leicht zugänglich. Drainagemaßnahmen, das ist auch jetzt einfach umsetzbar als später zwischen etablierten Pflanzen. Als Ingenieur sage ich immer, wenn der Boden offen ist, knall überall noch Leerrohre rein. Bodenarbeiten später im Bestand sind immer aufwendig, sind immer teuer. Also was du jetzt schon in den Boden integrieren kannst, weil du weißt, du wirst irgendwo da hinten mal Wasser benötigen oder Strom, mach es jetzt. Nicht, wenn dein Garten angelegt ist. Auch jetzt kannst du auch schon mit deinem Kompost starten. Egal, ob es ein Neubaugarten ist oder ein angelegter Garten. Kannst jetzt einen Kompostplatz einrichten. Kompost ist etwas Großartiges. Kannst du dann später bei deiner fertigen Bepflanzung nutzen. Ist es bei dir da im Garten sehr exponiert und du hast da ein Problem mit Wind, dann kannst du jetzt provisorische Schutzmaßnahmen ergreifen. Auch das verhindert weiteren Bodenabtrag. Während deiner Planungsphase kannst du deinen Garten kennenlernen, auch wenn er noch komplett leer ist. Du kannst deinen Garten beobachten, lerne ihn kennen. Was macht die Sonne? Wo geht sie auf? Wo geht sie unter? Wie verhält sich dein Boden bei Regen? Hast du da Schatten? Hast du viel Wind? Diese Informationen sind Gold wert für deine finale Planung. So, und wenn sich deine Planung wirklich lange hinzieht, dann kannst du definitiv schon erste Strukturmaßnahmen realisieren. Brauchst du einen Zaun, dann kannst du den jetzt schon setzen. Möchtest du eine Hecke haben, egal ob geschnitten oder freiwachsend, die kannst du auch jetzt schon pflanzen. Jetzt sagst du, Jessica, ich habe weder einen angelegten Garten übernommen, noch habe ich neu gebaut. Ich habe ein altes Haus gekauft und in diesem Garten, da wurde, ich glaube, seit Jahren nichts mehr gemacht. Ein einziges Chaos. Grüne Hölle. Durcheinander. Üppig wächst da alles. Was tue ich denn mit so einem Garten, während ich in meinem kreativen Prozess stecke? Nun, bei so einem verwilderten Garten, da ist deine Planungszeit tatsächlich besonders wertvoll. Du kannst, während du da in deinem kreativen Prozess steckst, schrittweise Ordnung schaffen, deinen Garten kennenlernen, ohne gleich alles zu zerstören. Also, auch in so einem verwilderten Garten, eine systematische Bestandsaufnahme ist da Schritt 1. Arbeite dich abschnittsweise durch das Dickicht und dokumentiere alles, was sich da in deiner grünen Hölle, was sich da verbirgt. Oftmals findet sich hier und da die eine Überraschung, ein kleines Kleinod, ein wunderbarer Obstbaum, eine alte Rosensorte, die da einfach nur überwuchert sind. Wenn du so einen Schatz gefunden hast, markiere den deutlich, mache weiter. Das machst du dann in Etappen. Am besten fängst du tatsächlich mit dem am stärksten verwilderten Bereich an. Dann hast du es hinter dir. Und dann arbeitest du dich zu den weniger betroffenen Bereichen im Garten vor. Musst du schneiden, dann schneide am Anfang nur grob zurück, damit du einen Überblick bekommst. Radikale Rückschnitte, Erziehungsschnitte, Pflegeschnitte, die kannst du dann später ganz gezielt bei Pflanzen machen, die du definitiv erhalten möchtest. Hast du da eine Problempflanze bei dir im Garten? Eine invasive Art? Knöterich, Herkulesstauden oder Pflanzen, die gerne Ausläufer machen, der Zwergbambus zum Beispiel. Oder vielleicht sind in diesem alten Garten ja auch noch Reste vom Essigbaum, Rus typhina. Ebenfalls Pflanzen, die sich stark versamen und letztlich bei dir im Garten so nicht gewünscht sind. Ponus serotina, die späte Traubenkirsche zum Beispiel, Robinienausläufer. Dann geh da sofort dran, bevor die sich noch weiter ausbreiten. Es kann hilfreich sein, einen provisorischen Pfad anzulegen, Wege und Zugänge zu schaffen, um alle Gartenbereiche erreichen zu können. Das erleichtert dir die weitere Arbeit und gibt dir ein besseres Gefühl für die Raumaufteilung. Hast du da eine alte Struktur freigelegt, Archäologe du da im Garten, eine alte Mauer, eine Treppe, eine Beeteinfassung, die können oft restauriert in die neue Planung integriert werden. Vorsichtig ausgraben, freilegen, Zustand bewerten, bleiben muss das weg und dann entsprechend handeln. Das ganze anfallende Schnittgut, das kannst du kompostieren oder als Mulch verwenden. Kranke Pflanzenteile entsorgen. Verwilderte Gärten haben oft überraschend guten, humusreichen Boden. Also Bodenqualität testen, nachdem du einen Bereich freigelegt hast. Jetzt fragst du mich, Jessica, was für einen Boden werde ich denn dort bekommen in diesem verwilderten Garten? Nun, Lehmböden, das ist der häufigste Gartentyp bei uns in Deutschland. Lehm speichert gut Wasser, Nährstoffe. Der kann aber bei Trockenheit steinhart werden und bei zu viel Regen neigt er zu Staunässe. Lässt sich schwer bearbeiten, dafür ist er sehr fruchtbar und für die meisten Zierpflanzen total gut geeignet. Bei uns hier in Norddeutschland, ich wohne ja in der schönsten Stadt der Welt, in Hamburg, da gibt es vor allen Dingen Sandböden. Diese Böden sind durchlässig, wärmen sich schnell, trocknen aber auch schnell aus. Nährstoffe werden leicht ausgewaschen, dafür sind Böden einfach zu bearbeiten, benötigen aber regelmäßig deine Pflege. Tonböden sind schwere, nährstoffreiche Böden, die Wasser gut speichern, aber schlecht durchlässig sind. Auch die neigen zu Staunässe und Verdichtung. Die Bodenbearbeitung ist schwierig, aber die sind super fruchtbar. Dann gibt es noch Schluffböden. Das sind mittelschwere Böden, gute Wasserspeicherung, gute Nährstoffversorgung, gut zu bearbeiten und für viele Pflanzen optimal. Die meisten Gartenböden sind eine Mischform dieser Grundtypen. Eine einfache Fingerprobe kann dir helfen bei der ersten groben Bestimmung. Nimmst du diesen Boden dann in die Hand, formst ihn ein bisschen, wenn du die Hand dann öffnest und das Objekt, was du da geformt hast, bleibt stabil, dann hast du vermutlich einen Boden mit Lehmanteil. Rieselt dir dein Boden zwischen den Fingern durch, dann ist das ein eher sandiger Boden und bappt er dir an der Hand fest, klebt er, dann ist es wohl ein Boden mit einem Tonanteil. So arbeitest du dich dann nach und nach durch deinen verwilderten Garten durch, legst neue Bereiche frei. Dadurch können Sichtachsen entstehen. Gartenräume ergeben sich durch die Anordnung der vorhandenen Strukturen, durch der Sträucher, vielleicht hast du da ja auch noch ein Mäuerchen im Garten. Diese schon vorhandenen Gestaltungselemente, die kannst du ganz prima in deine Planung mit übernehmen. So ein verwilderter Garten oder auch ein übernommener Garten, wenn du ein Haus gekauft hast. Solche Gärten, die bieten dir oft unerwartete Schätze und gewachsene Strukturen, die verleihen deiner neuen Planung einen ganz besonderen Charakter. Hab Geduld bei der Umgestaltung, es zahlt sich meist aus. Egal ob ein angelegter Garten, ein noch ganz leerer Neubaugarten oder ein total verwilderter alter Garten. Diese Zeit, wo du in deinem kreativen Prozess drin steckst, in der Zeit, in der du zu deiner Gartengestaltung findest, diese Zeit kannst du nutzen. Kümmere dich um deinen Garten, lerne ihn aber auch kennen. Was ist da? Was ist besonders? Was ist schön? Was kann bleiben? Was soll weg? Alle diese Erkenntnisse kannst du zeitgleich parallel in deinen Entwurf mit einfließen lassen. Auch das kann enorm hilfreich sein, um in die Gartengestaltung zu kommen. Die ein oder andere Idee, die entwickelst du nicht auf dem Papier. Die kommt dir vielleicht draußen im Garten, während du die Stauden schneidest, während du einen verwilderten Rosenbusch freilegst oder du in deinem ganz neuen Garten schaust, wo denn da eine schöne Ecke für einen Sitzplatz im Garten sein könnte. So, und nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert, gleich mit der Gartengestaltung loszulegen. Ich wünsche dir und deinem übernommenen Garten, leeren Garten, verwilderten Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.